Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Das sind die Themen. Das Regime endgültig in die Knie zwingen, das wollen die tunesischen Demonstranten. Heute haben sie erreicht, dass Premier Khanouchi geht. Gaddafi in die Knie zwingen, das will der UNO-Sicherheitsrat. Er beschließt Sanktionen und lässt gegen den libyschen Diktator ermitteln. Die falschen Freunde gepflegt, Frankreichs Außenministerin tritt zurück. Und wieso Schweizer Ärzte keine Checklisten wollen?
Das Problem ist, dass viele Kollegen dieses Einhalten von Checklisten gleichsetzen mit Abstrichen an ihrer individuellen und professionellen Autonomie.
Dabei könnten diese Listen Leben retten. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Roman Villinger und Philipp Bürkler. Er hat die Nachrichten des Tages.
In Tunesien hat der Chef der Übergangsregierung Mohamed Khanouchi seinen Rücktritt erklärt. Seit vorgestern Freitag hatten tausende Menschen gegen die Übergangsregierung demonstriert, wobei es zu Straßenschlachten mit der Polizei kam und mindestens 4 Menschen getötet wurden. Khanouchi war ein langjähriger Verbündeter von Präsident Ben Ali, der nach seinem Sturz am 14. Januar nach Saudi-Arabien flüchtete. Khanouchi wollte das Land bis zur Abhaltung von Wahlen führen, die für den Sommer erwartet werden. In Frankreich hat Außenministerin Michèle Alliot-Marie ihren Rücktritt erklärt, dies nach nur 3 Monaten im Amt. Alliot-Marie war durch private Ferien in Tunesien sowie Kontakte zum gestürzten tunesischen Präsidenten Ben Ali in Kritik geraten. Der UNO-Sicherheitsrat hat in der Nacht in New York einstimmig Sanktionen gegen Libyen beschlossen. So dürfen unter anderem keine Waffen mehr in das Land geliefert werden und die Auslandsvermögen der Gaddafi-Familie sollen eingefroren werden. Ein zuvor diskutiertes Flugverbot über Libyen wurde nicht beschlossen und eine militärische Intervention unter UNO-Mandat ist nicht vorgesehen. Der ehemalige libysche Justizminister Jalil hat inzwischen gegenüber dem arabischen Fernsehsender Al-Jazeera Neuwahlen angekündigt. Geplant sei eine Übergangsregierung, die sich aus Persönlichkeiten der Zivilgesellschaft und des Militärs zusammensetze. Der libysche Staatschef Gaddafi verliert derweil offenbar mehr und mehr die Herrschaft über sein Land. Regierungstreue Truppen verloren die Kontrolle über die drittgrößte Stadt Misrata. In der 50 Kilometer westlich von Tripolis gelegenen Stadt Sawiya übernahmen ebenfalls Aufständische das Kommando, wie der arabische Fernsehsender Al Arabiya berichtete. Bei den Kämpfen seien Dutzende Menschen getötet worden. Auch Stadtteile von Tripolis sollen inzwischen in der Hand von Aufständischen sein. In der Hauptstadt herrscht laut Augenzeugenberichten angespannte Ruhe. In Oman ist es zu Zusammenstößen zwischen Regierungsgegnern und der Polizei gekommen. Die Sicherheitskräfte hätten Tränengas eingesetzt und die Demonstranten hätten Steine geworfen, berichten Augenzeugen. Dabei hätte es 2 Tote gegeben. Die Demonstranten hatten mit ihren Protesten gestern begonnen. Bei ihren Märschen in der Industriestadt Sohar verlangen sie politische Reformen. Auch im Süden des Sultanats Oman gab es Proteste. In Salalah hatten Demonstranten bereits am Freitag ihre Zelte aufgeschlagen. In China hat die Polizei mit einem Großaufgebot geplante Protestaktionen verhindert. Zu den Protesten nach arabischem Vorbild war im Internet aufgerufen worden. Der Einsatz der chinesischen Polizei war der größte seit den Olympischen Spielen 2008 in Peking. Mehrere ausländische Korrespondenten wurden dabei festgenommen. Im Zusammenhang mit dem Protestaufruf hat der chinesische Regierungschef Wen Jiabao angekündigt, dass er stärker gegen Inflation, überteuerte Wohnungen und soziale Ungerechtigkeiten kämpfen wolle. Zum Sport. In der Fußball-Super League stand heute der Spitzenkampf zwischen dem FC Luzern und dem FC Basel auf dem Spielplan. Barbara Golpi.
Und der FC Basel gewann diesen Spitzenkampf auswärts gegen Luzern mit 1:0. Getroffen hat Alex Frey nach einer knappen Viertelstunde. Somit liegt Basel in der Tabelle nun mit 4 Punkten Vorsprung auf Zürich und mit 8 Punkten Vorsprung auf Luzern an der Spitze. Die Berner Young Boys besiegten Neuenburg Xamax mit 3:2 und Schlusslicht St. Gallen verlor gegen Thun mit 0:1. An der Ski-Nordisch-WM in Oslo gab es eine große Enttäuschung für Dario Colonia. Er wurde nur 24. in der Doppelverfolgung, in einer Disziplin, in der er zu den Medaillenanwärtern gehörte. Bis 2 Kilometer vor Schluss lag er auch auf Medaillenkurs, dann fiel er aber plötzlich zurück.
Vielleicht bin ich ein bisschen offensiv gewesen und am Schluss hat mir ein bisschen Kraft gefehlt. Auch der Ski hat mir ein bisschen Stich gelassen. Dann hatte ich einen Schneider, wo ich ein paar Positionen verloren habe. Und bin ich schlecht platziert gewesen, um nochmal etwas zu machen. Und auch die Beine sind nicht mehr gut genug.
Gold gewann Titelverteidiger Peter Northug aus Norwegen. Ebenfalls keine Schweizer Spitzenplätze gab es im Ski-Alpin. Den Super-G im schwedischen Åre gewann die deutsche Maria Riesch hauchdünn mit 1/100 Sekunde Vorsprung auf Lindsay Vonn. Auf Platz 3 mit Julia Mancuso eine weitere Amerikanerin. Beste Schweizerin war Lara Gut auf Platz 5, unmittelbar vor Dominik Gysin auf Rang 6. Und einen österreichischen Doppelsieg gab es im Slalom im bulgarischen Bansko. Es gewann Mario Matt vor Reinfried Herbst. Dritter wurde der Franzose Jean-Baptiste Grange. Bester Schweizer war überraschend Markus Vogel auf Platz 11 und dies mit Startnummer 49.
Das Wetter. Im Norden fällt in der Nacht zeitweise Regen und allmählich Schnee bis etwa 500 Meter. Bei Tiefstwerten um 0 Grad besteht die Gefahr von Eis- und Schneeglätte. Morgen Montag ist es nur noch selten nass und es gibt tagsüber einige Aufhellungen. In den Alpen wird es teils sonnig. Im Süden ist es wechselnd bewölkt und vor allem am Nachmittag fällt stellenweise Regen und ab etwa 700 Metern Schnee. Die Höchsttemperatur liegt im Norden bei 5 und im Süden bei 8 Grad. Am Dienstag und Mittwoch liegt über dem Flachland und in den Voralpen teils sehr Hochnebel. In den Alpen und im Süden wird es zunehmend sonniger. Im Norden werden mit Biese 5 Grad erreicht, im Süden wird es rund 10 Grad mild.
Außenpolitischer Klotz an Bein von Monsieur Président, wieso Sarkozy seine Außenministerin schasst. Gegen Gaddafi ermitteln, was der Auftrag der UNO an den Internationalen Strafgerichtshof heißt über Gaddafi hinaus. Vor Gaddafi fliehen, was die Flüchtlinge an der Grenze zu Tunesien erlebt haben und was sie erwartet. Flüchtlinge empfangen, wie die Bewohner der Mittelmeerinsel Lampedusa die Flüchtlingswelle erleben und wie Lokalpolitiker dort Ängste schüren.
Domani potremmo vedere un mare popolato di barche, pieno di barche, pieno di gente più affamata di noi.
Morgen schon könnten wir ein Meer voller Boote sehen, Boote voll hungernder Menschen. Die Reportage vom Vorposten der Festung Europa. Dann, Kreuzchen machen kann Leben retten, wieso sich Ärzte trotzdem gegen Checklisten im Operationssaal wehren. Und Pakistan im Griff des radikalen Islam. Das Thema unserer Wochensendung international um 18.30 Uhr auf DRS1. Zunächst aber Tunesien. Auch nach der Flucht von Diktator Ben Ali vor 6 Wochen sind dort die Proteste weitergegangen. Die Opposition war unzufrieden mit den lauen Reformversprechen der Übergangsregierung von Mohamed Khanouchi. Heute hat der seinen Rücktritt erklärt. Alexander Gschwind.
Ministerpräsident Mohamed Khanouchi hatte schon unter Diktator Ben Ali 12 Jahre die tunesischen Regierungsgeschäfte geleitet. Nach dessen überstürzter Flucht am 14. Januar wurde der 69-Jährige von Übergangspräsident Fouad Mebazaa im Amt bestätigt. Zunächst versuchte er, mit seinem alten Kabinett weiter zu regieren, das er nur um wenige Oppositionelle ergänzte. Nach anhaltenden Protesten trennte er sich vor einem Monat dann doch von den engsten Getreuen Ben Alis. Auch seither beschränkt der sich aber auf bloß unverbindliche Ankündigungen politischer Reformen, ohne deren Charakter und Zeitplan näher zu präzisieren. Selbst 6 Wochen nach Ben Alis Sturz besteht immer noch völlige Unklarheit über die wiederholt angekündigte Verfassungsreform und damit auch über die Spielregeln für die überfällige Neuwahl von Parlament und Staatsoberhaupt. Khanouchis Zögerlichkeit und die anhaltende Ungewissheit über die Zukunft des Landes löste Mitte Februar eine weitere Fluchtwelle vor, vorwiegend junger Tunesier Richtung Süditalien aus und brachte die Übergangsregierung auch unter außenpolitischen Druck aus Europa. als die Unruhen im benachbarten Libyen schließlich noch einen Massenansturm von Rückwanderern an der tunesischen Südgrenze provozierten, zeigte sich Ghannouchi endgültig überfordert. Die immer ungeduldigere Demokratiebewegung nahm ihn nur noch als Bremser wahr. In den letzten Tagen kam es deshalb zu einer weiteren Protestwelle, die gestern im Zentrum von Tunis in einer Kundgebung mit mehr als 100.000 Teilnehmern gipfelte. Dabei gab es auch wieder Tote und Verletzte. Nach erneuten Ausschreitungen heute Mittag verkündete Ghannouchi nun doch seinen Rücktritt und nannte bei dieser Gelegenheit immerhin einen lang ersehnten Termin. Neuwahlen würden noch vor dem 15. Juli stattfinden.
Die französische Außenministerin Michèle Alliot-Marie hat also, wie erwartet, ihren Rücktritt erklärt. Die umstrittene Spitzendiplomatin war ins Kreuzfeuer der Kritik geraten, weil sie während des Volksaufstands in Tunesien dort Ferien machte. Für Staatspräsident Sarkozy wurde sie zunehmend zur Belastung. Aus Paris, Roy de Meda.
In Paris ist allen klar, der Befehl zum Rücktritt kam direkt aus dem Élysée. Die französische Außenministerin stand seit ihrer Ferien in Tunesien zwischen Weihnachten und Neujahr unter Druck. Damals hatten die Proteste bereits begonnen, doch Alliot-Marie pflegte davon unberührt freundschaftliche Beziehungen zu Vertrauten des damaligen Machthabers Ben Ali. Sie reiste wiederholt im Privatjet eines Unternehmers, der Ben Ali sehr nahe stand. Die über 90-jährigen Eltern der Außenministerin schlossen bei dieser Gelegenheit Geschäfte ab. Zu diesen Peinlichkeiten kam eine katastrophale Informationspolitik. Die Wahrheit kam nur scheibchenweise ans Licht. Alliot-Marie verteidigte sich vehement und ließ sich in der Hitze des Gefechts sogar zur Äußerung hinreißen, während ihrer Ferien sei sie nicht Außenministerin Frankreichs. Im Lager der linken Opposition wurde immer lauter ihr Rücktritt verlangt. Alliot-Marie wurde so zum Symbol einer verfehlten französischen Außenpolitik, die mit Exponenten und Vertrauten von autoritären Regimes Geschäfte trieb und die Bedürfnisse der unterdrückten Völker missachtete. Die Beliebtheit der Außenministerin sank in Umfragen auf einen katastrophalen Wert ab und Nicolas Sarkozy fürchtete, die Polemik um die Beziehungen zu autoritären Herrschern in arabischen Ländern könnte ihn mit nach unten ziehen. Vielleicht nicht ganz zu Unrecht, hatte Sarkozy doch selbst Oberst Gaddafi im Dezember 2007 mit allen Ehren empfangen.
Einstimmig hat der UNO-Sicherheitsrat gestern umfangreiche Sanktionen gegen das Gaddafi-Regime beschlossen. Gegen den libyschen Diktator und seine Familie werden Reiseverbote verhängt, Konten werden gesperrt und ein Waffenembargo verhängt. Außerdem soll der Internationale Gerichtshof in Den Haag eine Untersuchung gegen Gaddafi einleiten. Ich habe über die UNO-Sanktionen mit unserem diplomatischen Korrespondenten Fredrik Steiger gesprochen und ihn gefragt, was sie bewirken können.
Die Maßnahmen sind wie immer in solchen Fällen bei UNO-Sanktionen nicht zuletzt auch ein politisches Signal. Ein politisches Signal in diesem Fall an die Adresse des libyschen Regimes, um ihm zu zeigen, dass es total isoliert ist weltweit. Deswegen ist auch die Einstimmigkeit so wichtig. Es ist zum Zweiten ein Signal auch an die libysche Bevölkerung, ihr zu sagen, die UNO, die Weltgemeinschaft ist auf eurer Seite. Und es ist allerdings klar, das muss man durchaus sehen, die Gaddafi-Familie, Gaddafi selber wird durch diese Sanktionen, durch diese Resolution 1970, wie sie bezeichnet wird, nicht unmittelbar beeindruckt werden. Es könnte höchstens Familienmitgliedern klar werden, dass eine Rückkehr zum früheren Leben mit internationalen Reisen, mit weltweiter Anerkennung sicher nicht mehr möglich ist. Aber ich denke, der allerwichtigste Adressat dieser Resolution ist nicht Gaddafi, ist nicht seine Familie, sondern ist deren Umfeld. Leute im Geheimdienst, im Militär, in der Polizei, die immer noch das Regime stützen und dadurch im Moment viel Blutvergießen anrichten. An diesen Leuten wird jetzt mit der Resolution klar gezeigt, ihr müsst jetzt abspringen, das ist wahrscheinlich eure letzte Chance, wenn ihr den Kopf überhaupt noch aus der Schlinge ziehen wollt.
Neben den Sanktionen, die die UNO verhängt, will sie ja auch, dass der Internationale Strafgerichtshof die Verbrechen von Gaddafi untersucht. Welche Verbrechen sollen denn da genau untersucht werden?
Es geht natürlich um diese Massaker, die Gaddafi ja ganz gezielt, wie er selber zugegeben hat, anrichten lässt gegen seine Gegner. Es geht darum zu zeigen, in welchem Umfang diese Verbrechen verübt wurden und vor allem auch durch wen. Wer hat welche Befehle gegeben und ist damit schuld an diesen Massakern? Und aufgrund dieser Ermittlungen kann dann eine Anklage vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag folgen gegen die Schuldigen. Das kann Gaddafi selber sein, das können seine Söhne sein, das können auch Leute sein, die in ihren Diensten stehen.
Bemerkenswert an dieser Entscheidung des UNO-Sicherheitsrats ist ja, dass die USA, China und Russland dieser Untersuchung zugestimmt haben, obwohl sie den Internationalen Strafgerichtshof gar nicht anerkennen. Das könnte Auswirkungen über den Einzelfall Libyen hinaus haben.
Das ist richtig. Das wurde auch nach der Verkündung der Resolution in der Nacht auf heute von vielen Botschaftern so gewertet, unter anderem im Übrigen auch von der US-Botschafterin Susan Rice, vom französischen UNO-Botschafter und von anderen, die von einer historischen Stunde sprachen. Denn im Grunde genommen haben die drei Großmächte, Russland, China und USA, die diese Resolution jetzt unterstützt haben und die die Überweisung des Falles an den Strafgerichtshof unterstützt haben, damit implizit diesen Strafgerichtshof anerkannt, auch wenn sie das formell völkerrechtlich noch nicht getan haben. China hat sich allerdings noch ein bisschen bedeckt gehalten und hat gesagt, wir stimmen zu aufgrund der ganz besonderen Situation in Libyen, soll aber kein Präzedenzfall entstehen, aber sie haben am Schluss zugestimmt. Und das heißt, weltweit dürfte nun die Reputation, die Wirksamkeit wahrscheinlich langfristig auch des Internationalen Gerichtshofes größer werden und damit auch die Erkenntnis hoffentlich von Diktatoren, dass sie irgendwann für ihr Tun in Den Haag gerade stehen müssen.
Ebenfalls diskutiert, aber letztlich nicht beschlossen, hat der Sicherheitsrat eine Flugverbotszone über Libyen. Wäre denn die so schwierig durchzusetzen?
Ich denke, das Problem ist nicht die militärische Durchsetzbarkeit. Die USA, die NATO überhaupt hätten genügend militärische Kapazitäten, beispielsweise Flugzeugträger im Mittelmeer, die diese Flugverbotszone durchsetzen könnten, wenn sie denn wollten. Es gibt ja auch Vorbilder, Irak, Balkan, wo man so etwas getan hat. Das Problem ist der politische Wille, der fehlt. Der fehlt bei den NATO-Ländern, bei den europäischen NATO-Partnern, das hat man am Freitagabend schon gemerkt. Und er fehlt vor allem auch bei den Vereinigten Staaten. Ich glaube, die USA haben im Moment enorm Angst, in irgendeiner Weise militärisch in einem dieser Konflikte in Nordafrika einzugreifen. Wenn irgendetwas schiefgehen würde, das kann es bei militärischen Aktionen immer, wenn es zivile Tote beispielsweise gäbe aufgrund eines Flugzeugabschusses, dann, das ist die Befürchtung in Washington, würde sich die Stimmung oder könnte sich die Stimmung sehr rasch gegen Amerika wenden. Und das will man vermeiden und deswegen auf militärische Schritte im Moment verzichten.
Friedrich Steiger. Raus. Nur raus, das ist die Devise vieler Ausländer in Libyen. Die meisten von ihnen flüchten auf dem Landweg, vor allem über die Grenze zu Tunesien. Die UNO sagt, gegen 50.000 Menschen hätten Libyen in den letzten Tagen Richtung Tunesien verlassen. Dort in Ras Ashtir an der tunesisch-libyschen Grenze ist derzeit Auslandredaktor Daniel Voll. Ich habe mir von ihm die Situation an der Grenze schildern lassen.
Ich stehe vor dem Parkplatz unmittelbar neben der Grenzstation von Ras Ashtir. Ein weiter Parkplatz, wo sich zwischen 1.000 und 2.000 Leute drängen und laufen kommen neue Leute dazu über die Grenze. Menschen, die meistens schwer beladen sind mit Gepäck, mit Koffern, mit Teppichen, mit Tüchern, in die sie ihre Habseligkeiten eingepackt haben. Ein Strom, der eigentlich nie abbricht. Ich bin seit mindestens 6 Stunden hier und in der ganzen Zeit sind immer wieder neue Leute gekommen.
Und wer sind diese Menschen, die da über die Grenze kommen?
Im Moment sind es eigentlich vor allem Gastarbeiter aus Ägypten, die sich aber fürchten, Richtung Osten zu flüchten, sei es, weil sie nicht länger durch das Kriegsgebiet zwischen Gaddafis Truppen und den Aufständischen reisen wollen, vielleicht aber auch, weil sie fürchten, dass sie in Richtung Osten, Richtung Ägypten eben von den Aufständischen für Gaddafi-Anhänger gehalten werden.
Wir haben ja zurzeit nur wenige Informationen aus Libyen. Was sagen denn diese Menschen, die Libyen jetzt gerade verlassen, zur Situation im Land?
Von den Ägyptern selber hört man eigentlich sehr wenig. Sie sagen meistens, sie wären die ganze Woche in ihren Häusern gewesen, hätten sich nicht getraut, auf die Straße rauszugehen und hätten eigentlich kaum was gehört und seien dann sehr direkt, sehr schnell geflüchtet, diese vielleicht 150 Kilometer lange Strecke von Tripolis hierher nach Ras Ashtir.
Und wohin kommen die Menschen jetzt?
Die Menschen, die bleiben eigentlich nur ganz kurz hier auf diesem Parkplatz. Sie werden von hier mit Privatautos, mit Taxis, auch mit Kleinbussen, werden sie rund 7 Kilometer weiter ins Landesinnere gebracht. Da haben wir ein größeres Lager gesehen, wo dann die Leute auch nur sehr kurz bleiben, vielleicht noch medizinisch versorgt werden, wenn das nötig ist. Und dann werden sie in Bussen verteilt auf die Städte in der Umgebung, wo man so Übergangslager eingerichtet hat. Eigentlich ist das Ziel der tunesischen Behörden, dass man die Leute recht schnell dann nach Ägypten heimreisen lassen kann. Das heißt, per Flugzeug, per Schiff. Es soll im Flughafen in Djerba sollen pro Tag zwischen 12 und 15 Maschinen täglich nach Kairo fliegen.
Dieser ganze Menschenstrom, der da ankommt, der muss ja auch versorgt werden. Gelingt denn das?
Soweit ich bisher gehört habe, ja. Das habe ich auch von Vertretern der UNO gehört, die besonders auch die tunesische Bevölkerung gelobt haben. Es gibt nämlich hier sehr viel spontane Hilfe zu beobachten. Das heißt, sehr viele private Leute, die kommen, die Lebensmittel mitbringen, die hier dann verteilt werden. Offenbar könnte die ganze Hilfe hier auch ohne die spontane Beteiligung der Bevölkerung gar nicht richtig funktionieren. Internationalen Organisationen, die sind hier noch nicht sehr präsent. Es sind wirklich tatsächlich die tunesischen Organisationen, zum Beispiel der Rote Halbmond, die hier da sind. Es sind eben sehr viele spontane tunesische Gruppen, nicht mal Organisationen, die sich hier spontan eingefunden haben und helfen wollen und eben auch Lebensmittel bringen zum Beispiel.
Aus Ras Ashtir an der libysch-tunesischen Grenze die Eindrücke von Auslandredaktor Daniel Voll. Tausende andere Flüchtlinge, vor allem aus Tunesien, haben das Mittelmeer überquert und sind jetzt auf Lampedusa. Die italienische Mittelmeerinsel ist zwar nur Durchgangsstation, bevor die Flüchtlinge dann aufs Festland gebracht werden, und trotzdem, die Inselbewohner fürchten sich vor einer noch viel größeren Flüchtlingswelle. Die Reportage von Franco Battel.
Normalerweise ist es zu dieser Jahreszeit am Hafen von Lampedusa ruhig. Man sieht nur ein paar Fischer. Aber heute macht ein Auto, ein schwarzer Fiat, ziemlich viel Lärm. Der Lautsprecher auf dem Auto ruft zu einer Demonstration auf. Das Thema: die tunesischen Flüchtlinge. Über 6.000 sind in den letzten Wochen hier angekommen. Aus Libyen bisher keine. Denn das Wetter ist seit einigen Tagen schlecht, die Wellen zu hoch. Kurze Zeit später, Antonio Pappalardo begrüßt auf der Piazza della Libertà die Demonstranten.
Cari amici di Lampedusa, ancora una volta siamo costretti.
Etwa 300 der rund 4.500 Inselbewohner wollen die Rede hören.
Ci lasciano soli, come sempre.
Man lasse Lampedusa alleine, wie immer, poltert Pappalardo. Er ist etwa 60-jährig, schwarzer Mantel, Mitglied der Gemeinderegierung. Er vertritt eine Partei, die die Autonomie Süditaliens fordert.
Domani potremmo vedere un mare popolato di barche, pieno di barche, pieno di gente più affamata di noi.
Morgen schon könne das Meer voll von Booten sein, Boote voll hungernder Menschen. Der Lokalpolitiker schürt die Emotionen hemmungslos. Nicht allen gefällt das. Am Ende ist der Applaus eher lau. Viele bleiben nach der Rede noch auf dem Platz und schwatzen. Chiara ist eine 40-jährige Frau in einem rosaroten Wollpullover. Sie vermietet Ferienwohnungen. An Ostern beginnt die Saison, aber die Touristen haben Angst, viele haben ihre Reservationen annulliert. Wir machen uns große Sorgen. Aus Libyen könnten bald viele Flüchtlinge kommen, sagt eine andere Frau. Jetzt ist das Meer aufgewühlt, aber was passiert, wenn es wieder wärmer und das Meer ruhiger wird? Auf der Piazza della Libertà saßen bis vor kurzem noch tunesische Flüchtlinge. Sie tranken gemütlich ihren Kaffee. Doch kurz vor der Rede Pappalardos wurden sie aufgefordert, den Platz zu verlassen. Nun stehen sie an der Via Roma, 100 Meter entfernt. Man erkennt sie leicht, denn fast alle tragen die gleichen Turnschuhe. Sie haben sie im Flüchtlingslager erhalten. Einer von ihnen ist Slim, 27-jährig, trägt einen schwarzen Adidas-Trainer.
C'est difficile, mais je suis obligé pour venir ici, c'est obligé.
Die schwierige 15-stündige Überfahrt im kleinen Boot, die Wellen, die Seekrankheit, all das habe er schon vergessen. Ich habe eine Ausbildung. Ich bin Spezialist für Klimaanlagen, sagt der junge Mann stolz. In Tunesien aber habe ich keine Chance, einen Job zu finden. Immer wieder fällt das Wort Misere. Jetzt aber lacht er, trinkt genüsslich seinen Kaffee. Er bekommt im Lager Taschengeld, 5 Euro am Tag. Er genießt es, fast ein bisschen wie Ferien. Nach Tunesien zurück? Nein, das wolle er auf keinen Fall.
Checklisten gehören für jeden Piloten zum Alltag. Minutiös müssen sie vor jedem Start durchgegangen werden, zum Schutz der vielen Leben, die auf dem Spiel stehen. Im Operationssaal ist die Situation nicht viel anders. Auch hier geht es um komplexe Abläufe, auch hier stehen Leben auf dem Spiel. Aber obwohl neue Studien zeigen, dass Checklisten im OP Leben retten können, sind sie noch immer die Ausnahme. Pascal Bieber zu den Gründen dahinter.
Checklisten in Spitälern können unnötige Todesfälle verhindern. Das zeigen gleich zwei neue Studien aus der Küche der renommierten Patientensicherheitsforscher der Johns Hopkins Universität in den USA. In der ersten Studie geht es um Patientinnen und Patienten, die künstlich beatmet werden müssen. In Spitälern, die Checklisten verwendeten, gab es ganze 70% weniger Todesfälle wegen Lungenentzündungen als in den Spitälern ohne Checkliste. Anhand der Checkliste wurde beispielsweise regelmäßig kontrolliert, ob der Kopf der Patienten richtig gelagert war, damit möglichst wenige Bakterien in die Lunge gelangen konnten. In der zweiten Studie zeigen die Forscher, der Einsatz von Checklisten hilft auch bei Operationen, fast ein Drittel der Todesfälle zu verhindern. Sven Stender, Anästhesist am Spital Männedorf und einer der profiliertesten Spezialisten für Patientensicherheit in der Schweiz, erklärt, wie das genau abläuft.
Das geht zum Beispiel so, dass wir mit der Checkliste schauen, ob die Geräte funktionieren. Und wenn dann der Patient eingetroffen ist, werden nochmal Patientenaspekte gecheckt, also hat der Patient beispielsweise irgendwelche Allergien oder Unverträglichkeiten, ist der Patient nüchtern und als letztes wird noch eine Absprache getroffen, welche Rollenverteilung dann für die Narkose vorgenommen wird, das was die Piloten ein Briefing eigentlich nennen.
So einfach wäre es also. Eine Checkliste hilft in der Hektik einer Operation nichts zu vergessen und alle Beteiligten zu Wort kommen zu lassen, auch das Pflegepersonal. Und trotzdem, Checklisten würden noch immer viel zu selten eingesetzt, sagt Sven Stender. Überhaupt friste das Thema Patientensicherheit in der Schweiz noch immer ein Schattendasein, kritisiert er vor kurzem in der Schweizerischen Ärztezeitung.
Ich denke, wir haben ein extrem hohes Sicherheitsniveau in der Schweiz erreicht. Ich denke aber, da ist noch, um es etwas lapidar zu sagen, Fleisch am Knochen, da können wir noch etwas rausholen. Und das bemängle ich doch ein bisschen.
Denn jeder vermeidbare Todesfall ist einer zu viel. Doch warum eigentlich findet eine Maßnahme, die beispielsweise in der Fliegerei seit langem ganz selbstverständlich dazugehört, bei Ärzten nur so wenig Zuspruch?
Das mag vielleicht sonderbar anmuten, aber dieser ganze Themenkomplex hat natürlich auch mit der Kulturfrage der Sicherheit zu tun. Und wenn Sie ganz zurückdenken, dann steht sogar im Hippokratischen Eid, den wir als Ärzte leisten, steht ja drin, ich werde ärztliche Verordnungen treffen zum Nutzen der Kranken nach meiner Fähigkeit und meinem Urteil. Da steht nichts von Teamwork drin, da steht nichts von der Einhaltung von Checklisten.
Was es deshalb dringend brauche, sei ein fundamentales Umdenken in der Medizin, sagt Sven Stender.
Das Problem ist, dass viele Kollegen dieses Einhalten von Checklisten gleichsetzen mit Abstrichen an ihrer individuellen und professionellen Autonomie. Und an dem Punkt müssen wir ansetzen. Es muss nicht eine Schwäche bedeuten, eine Checkliste zu Hilfe zu nehmen, so nach dem Motto, das habe ich doch gelernt, das kann ich. Sondern man muss sich bewusst sein, dass das eine Stärkung der Sicherheit in diesen hochkomplexen Prozessen bedeutet.
Auch wenn Checklisten nicht ein Allerheilmittel sind und manchmal vielleicht sogar flexibles Reagieren erschweren, die neuen Studien der Johns Hopkins Universität zeigen klar auf, sich dem Einsatz von Checklisten ganz verschließen, das kann sich die Medizin einfach nicht mehr leisten.
Pascal Bieber. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber. Für die Nachrichten Thomas Kürnzi. Am Mikrofon Roman Fillinger.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.